Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. In dem Podcast beschäftigen wir uns mit den Anwendungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz, aber auch mit den Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
Wir, das sind
Peter Buxmann
und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Kai Beckmann. Dr. Beckmann ist seit April 2011 Mitglied der Geschäftsführung beim Technologiekonzern Merck in Darmstadt. Zudem ist er Präsident des Bundesarbeitgeberverbands Chemie. Neben diesen Managementaufgaben war er in seinem Berufsleben auch immer IT bzw. der Digitalisierung verbunden. Wir freuen uns heute, mit Ihnen zu sprechen. Guten Tag, Herr Beckmann.
Einen schönen guten Tag zusammen.
Ja, steigen wir mal ein mit dem Thema, das die ganze KI-Welt und auch viele Menschen in den letzten Monaten sehr, sehr beschäftigt hat, nämlich ChatGPT. Ende 2022 von OpenAI veröffentlicht. Und ich denke, da ist auch den meisten Nicht-KI-Kennern richtig klar geworden, was KI eigentlich bewegen kann und wie sie Gesellschaft und Wirtschaft verändert. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, Herr Beckmann?
Ja, zuallererst ist es ja ein ganz normales Phänomen in der IT, dass sobald irgendwo ein Tool, ein Frontend verfügbar ist für eine Technologie, dann plötzlich breit bekannt wird und ein entsprechender Hype beginnt. Das haben wir an mehreren Stellen gehabt. Ob das jetzt in den letzten 40 Jahren, kann ich die IT überblicken, nach dem Informatikstudium verschiedene Dinge erlebt, und da hieß AI noch Expertensysteme irgendwo, und da waren die Dinge noch sehr unbekannt und im Hinterzimmer, und dann kamen plötzlich eben greifbare Tools über Desktop-Computer, über das World Wide Web, und dann kam immer Hype auf, dass Technologien plötzlich die Welt verändern. Die Wahrheit liegt ja wie immer irgendwo mittendrin, noch nicht ganz an den Extremen. Aber ChatGPT war auf jeden Fall ein echter Motor für das Thema KI im öffentlichen Diskurs. Und ich glaube auch verdientermaßen ist das Thema KI stärker in den Fokus gerückt. Und deswegen in dem Fall war mir auch persönlich dieser Hype, der entstanden ist, sehr, sehr willkommen. Ich habe ihn auch direkt gewissermaßen an der Front erlebt. Bei der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, war es am Ende das Thema. Es gab kein Thema, was so präsent war, und irgendwie jeder Besucher, den man so traf, hat dann so in Diskussion dann gezeigt auf dem Handy, ich habe jetzt hier meinen Account eingerichtet und was ich alles Tolles machen kann. Ich hatte schon meinen Account vorher, hab Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht auf den Hype angewiesen war, aber es hat geholfen, um das Thema vielleicht ein bisschen tiefer auch mal zu beleuchten.
Nun machen sich ja alle Unternehmen Gedanken, was kann man denn mit ChatGPT Sinnvolles anfangen? Also nachdem alle aus der Ausprobierphase jetzt auch wieder raus sind, alle haben es mal sich angeschaut, und jetzt denken halt eben viele darüber nach, womit kann ich denn das tatsächlich in meinem Unternehmen verknüpfen, Kundenanfragen beantworten, Texte generieren. Was fällt Ihnen denn ein bei ChatGPT? Und nutzen Sie es schon in Ihrem Unternehmen oder gedenken Sie es zu nutzen demnächst?
Ja, ganz konkret, wenn man jetzt als kleine Teilmenge AI ChatGPT nimmt, und da ist es natürlich wirklich gut, um dass sich viele mit dem Thema auch mal ganz praktisch auseinandersetzen. Was kann ein KI User Interface am Ende mir an Mehrwert leisten? Da wird aus dem abstrakten Thema ein konkretes, und wir nutzen das vom Spielerischen, also was weiß ich, irgendwelche Namensfindung für Veranstaltungen. Da haben wir das jetzt ganz aktuell, haben wir uns Namensvorschläge von ChatGPT geben lassen, die dann, ich würde sagen, mindestens genauso kreativ waren wie die internen Vorschläge. Also das ist ein spielerischer Ansatz bis zu größeren Dingen. Wir haben auch schon mal Redeentwürfe uns da rausgeholt. Also es gibt verschiedene Dinge, die man spielerisch lernen kann, und ich glaube, das ist der große Nutzen davon. Aber viel konkreter, also wie wir künstliche Intelligenz nutzen im Unternehmen, da kommen wir vielleicht auch noch in der Folge des Gesprächs zu. Da gibt es sehr, sehr konkrete Beispiele, was wir schon machen und was wir jetzt vielleicht durch ein breiter verfügbares Frontend wie ChatGPT noch besser machen können, wo wir noch mehr Menschen auch mitnehmen können auf den Weg, so ein bisschen aus dem aus der Ecke, ja, AI ist das gefährlich, nimmt das mir den Job weg, hinzu, es leistet einen guten Mehrwert im Unternehmen. Da hätte ich sicher noch ein paar Beispiele dann auch für später. Aber wir schauen uns natürlich an, in Wertschöpfungsketten, Entscheidungsbäume auch mit Sprachmodellen wie GPT-3. Solche Dinge gucken wir uns sehr konkret an und auch jetzt ganz unabhängig von dem aktuellen Hype.
Ja, Sie haben ein schönes Stichwort geliefert, finde ich, nämlich die Frage, nimmt sowas wie KI Menschen eigentlich den Job weg? Bleiben wir vielleicht gerne nochmal kurz bei dem Thema ChatGPT. Es gab gerade eine Studie vom MIT, da wurde herausgefunden, dass so Texter in dem Bereich Texte in 35% weniger Zeit schreiben, also mit ChatGPT, und die Texte unter anderem auch besser werden. Was hat denn das Ihrer Meinung nach für Auswirkungen?
Ja, das ist eine sehr interessante Fragestellung. Ich habe jetzt mal ein bisschen über den längeren Zeitraum angeschaut, wie industrielle Innovationen sich auf Beschäftigung ausgewirkt haben. Das ist so ein bisschen meiner zweiten Rolle als Arbeitgeberpräsident auch geschuldet, dass man sich anschaut, welche Effekte hat es auf Beschäftigung. Interessanterweise, das kann man historisch sehr gut über einen längeren Zeitraum auch nachweisen, sind technologische Innovationen immer beschäftigungsfördernd gewesen und nicht reduzierend. Auch wenn es natürlich auf konkrete Berufsgruppen vielleicht eine negative Auswirkung hat, aber in Summe ist es eher beschäftigungsfördernd immer gewesen, weil Gesamtproduktivität steigt, die Wertschöpfung besser wird. Und das sehe ich genauso auch bei KI. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist natürlich jede neue Technologie, da gibt es sehr viele, die am Zaun stehen und dann erstmal die Bedenken ins Feld rufen. Und da ist immer ein Standardmuster ist Beschäftigung, das nimmt uns die Jobs weg. Und in der Informatik haben wir es natürlich dann mit dem zweiten Standardmuster noch zu tun, Datenschutz. Und das sind die Bedenken, die vom ersten Tag an erwähnt werden und dann, wenn schaut viel weniger auf die Nutzenpotenziale, die entstehen. Und die Wahrheit liegt ja wie immer im Leben irgendwo dazwischen. Also es gibt weder nur Nachteile, noch gibt es nur Vorteile. Aber man darf die Diskussion noch nicht verkürzen.
Wenn wir uns mal anschauen, bei Chemie- und Pharmaunternehmen denkt man jetzt nicht sofort an künstliche Intelligenz. Können Sie uns vielleicht mal mitnehmen, wo kann denn künstliche Intelligenz, sei es nun ChatGPT oder auch andere Formen, bei Ihnen in Ihrer Branche eine Rolle spielen? Nennen Sie uns doch mal ein paar Anwendungsbeispiele, was konkret damit gemacht wird. Weil viele Unternehmen suchen genau nach diesen konkreten Anwendungsbeispielen und finden die nicht so wirklich für ihre Anwendungen. Und deswegen die Frage dazu.
Ja, da gibt's ein sehr, sehr breites Feld in der Chemie- und Pharmaindustrie. Wir spannen den Schirm vielleicht noch ein bisschen breiter. Wir nennen uns, seitdem unser Portfolio viel breiter ist, Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Und das ist jetzt kein Namensthema, sondern mehr, es soll beschreiben, dass wir eben nicht nur Chemie und Pharma haben. Wir haben Equipment-Lösungen, wir haben Service-Lösungen, wir haben Software-Lösungen für unsere Kunden. Also wir decken ein viel breiteres ab, als historisch mit dem Titel Chemie und Pharma umfasst worden wäre. Und in diesem großen Block haben wir eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Fragestellungen, von sehr einfach vielleicht verständlichen, wie das Managen einer Supply Chain für eine hohe sechsstellige Anzahl von Produkten in über 100 verschiedenen Produktionsstätten in der Welt. Das erfordert natürlich einen immensen Aufwand bei der Optimierung. Das können Sie handelsüblich gar nicht mehr optimieren mit den normalen Optimierungsverfahren. Da sind Optimierungsverfahren, die auf Machine Learning beruhen, deutlich effektiver und schaffen ganz neue Erkenntnisse. Ein zweiter Aspekt ist in der Forschung, bei dem Entwickeln von komplexen Substanzen. Wenn Sie da sehen, die Kombinationen, die möglich sind in der organischen Synthese, die können Sie rein experimentell gar nicht mehr erforschen. Da brauchen Sie Simulationsverfahren und da brauchen Sie Auswertemöglichkeiten, um dann zu erkennen, welches Molekül hat welche Eigenschaften im Echtbetrieb. Und auch da lassen sich Machine Learning Ansätze sehr gut umsetzen. Wir haben da auch eine sehr konkrete Implementierung bei der wir jetzt nicht nur selbst den Nutzen tragen als forschendes Unternehmen beim Entwickeln neuer Materialien, sondern gemeinsam mit unseren Kunden, den Halbleiterherstellern, den Großen, neue Materialien schneller entwickeln können. Und Geschwindigkeit bei der Entwicklung spielt eine große Rolle und am Ende auch Qualitätsabweichungen prognostizieren zu können, basierend auf Materialdaten und auf Prozessdaten unserer Kunden, Materialdaten von uns und Materialdaten der Rohstofflieferanten in der Kette. Und wenn Sie sich das heute mal anschauen, wenn ein Material, dann liefern Sie typischerweise ein Analysenzertifikat mit, dann fassen Sie auf dem Analysenzertifikat eine Reihe von Parametern, die überwacht werden. Sie können über die gesamte Strecke die Anzahl der Parameter, die Sie zur Optimierung heranziehen können, verfünffachen, weil Sie dann nämlich Prozessdaten bekommen, sowohl von Ihren Prozessen als auch von den Kundenprozessen, als auch dann nochmal Materialdaten der Zulieferer, sodass Sie dann auf einer fünfmal größeren Datenbasis die Optimierung stattfinden lassen können und dann Rückschlüsse auf die eigentlich entscheidenden Parameter dann ziehen können. Und dann optimieren Sie das, was Sie wirklich optimieren müssen und nicht mehr einen unnötig hohen, eine hohe Zahl von Parametern. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das praktisch erprobt ist. Also ich erzähle jetzt hier nichts, was irgendwie in der fernen Zukunft liegt. Da gibt es, wir machen gemeinsam einen Pilot mit Micron, einen der führenden Speicherchip-Hersteller, und die haben das auch auf Konferenzen schon vorgestellt. Das ist eine erhebliche Verbesserung des Prozesses der Einführung von neuen Materialien und eine Verkürzung der Innovationszyklen.
Das klingt aus wirtschaftlicher Perspektive ja ganz toll. Also Sie sparen Zeit, Sie bekommen bessere Ergebnisse heraus. Wenn Sie das jetzt mit dem Aufwand für die KI-Entwicklung vergleichen, kommt dann immer noch ein sehr positives Saldo unten raus?
Ja, das ist wie immer bei der Einführung von neuer Technologien, haben Sie eine Lernkurve. Also das ist ja nicht so, dass sich neue Technologien immer am ersten Tag schon völlig auszahlen ökonomisch, sondern sie müssen durch eine Lernkurve durch. Aber wir sind da guter Dinge mit den Daten, die wir bekommen haben von diesem Prozess, dass das also mehr als nur ein kleiner Effekt ist, den wir da sehen werden. Weil sie werden eben dieser großen Informationsmenge nicht anders Herr. Und die Anforderungen an Innovationsgeschwindigkeit sind immens. Meine, wir können auch über Pharma sprechen, die Frage der Entwicklung von neuen Produkten im Pharmabereich, auch ein Thema, wo es um Zeit geht, wo es um Herrwerden großer Datenmengen geht. Und da ist KI ein erheblicher Hebel und eben auch schon deutlich vor ChatGPT.
Lassen Sie es bei dem Beispiel bleiben. Pharmaforschung, Entwicklung neuer Medikamente. Ich denke, da liegt es ja nahe, dass die künstliche Intelligenz und perspektivisch auch sowas wie Quantencomputer dort natürlich sehr weit gehen. Wie sehen Sie denn dort die Entwicklung? Wo stehen wir da? Wie weit wird das schon angewendet? Und wie gehen Sie dort mit ethischen und datenschutzrechtlichen Bedenken um? Weil das ist natürlich ein Thema, das vielfach dann sensibel ist.
Also, Sie haben Quantencomputing nochmal als eine weitere Dimension genannt. Also Merck ist Teil des QTAC-Konsortium, das sich über die praktische Anwendung von Quantencomputing Gedanken macht, über viele wichtige deutsche Industrieunternehmen sich spannt. Ist ein sehr wichtiges Thema, was nochmal eine neue Dimension auch in der Rechenleistung bringen wird. Wie schnell kann ich bestimmte Probleme lösen und wie effizient kann ich bestimmte Probleme lösen? Da ist Quantencomputing nochmal eine ganz neue Dimension. Und das spielt sich in verschiedenen Bereichen ab und die sind jetzt für die Sektoren sehr überlappend. Also die organische Synthese spielt eine Rolle bei der Entwicklung von neuen Wirkstoffen in der Pharmaindustrie, eine Rolle genauso wie bei der Entwicklung von neuen Materialien im Bereich der Biotechnologie in unserem Life Science Sektor, eben wie auch für Materialien im Bereich der Halbleiterforschung. Also in allen Bereichen sehen Sie den gleichen Wirkmechanismus von den Themen, die ich gerade beschrieben habe, künstliche Intelligenz bis hin zu neuen Plattformen wie Quantencomputing oder dem Neuromorphic Computing. In dem Bereich haben wir auch eigene Entwicklungsprojekte Projekte laufen. Bei Pharma kommt die weitere Dimension dazu, aber die ist auch nicht nur pharmaspezifisch, ist, wie gehe ich mit der mit der Vertraulichkeit der Daten um. Das, nur um Ihnen auch da nochmal eine Parallele aufzuzeigen, die Daten in der Halbleiterherstellung sind das Heiligtum der Halbleiterhersteller und die werden dort auch mit größter Sorgfalt an die Frage rangehen, wer hat Zugriff auf die Daten. Also ausgesprochen effektive Geheimhalten der Informationen, Mechanismen, dass Daten nicht für unerwünschte Dritte zugänglich sind, spielt in allen Bereichen eine große Rolle. Und da haben wir verschiedene Methoden, die speziell bei den Machine Learning Algorithmen können Sie dort über Skalierung von Informationen, Anonymisierung von Informationen arbeiten, am Ende die Algorithmen sind immer noch genauso effektiv und effizient, jedoch sind die Daten nicht mehr verwendbar für jemand, der nicht den Zusammenhang kennt. Da gibt es gute Verfahren, die ausgesprochen gut sich implementieren lassen. Und dann gibt es natürlich im Pharmabereich noch eine ganze Reihe von gesetzlichen Auflagen darüber hinaus, die man erfüllen muss. Wir haben da eine Company gegründet unter dem Namen Syntropie, die den Datenaustausch zwischen verschiedenen Forschern, Unternehmen und Forschungsinstituten ermöglicht und dann eben auch mit Plattformen arbeitet, auf denen dann Algorithmen die Daten analysieren können, im Einklang mit der jeweiligen Gesetzgebung.
Ich würde mal gern zurückkommen zu dem ganzen Thema Anwendungen der KI, ne? Und zwar zu den Herausforderungen, die sich da vielleicht stellen, ne? Da gibt es ja Management-Herausforderungen, dann gibt es IT-Herausforderungen, Algorithmen, Daten. Wie würden Sie das denn gewichten? Wo waren denn sozusagen bei Ihnen die größten Herausforderungen im Unternehmen, wenn Sie an die Anwendungen in der Supply Chain beispielsweise oder in der Forschung denken?
Ich glaube, da sind wir in einem Bereich und jetzt in mittlerweile irgendwie 40 Jahren Informatik ist es immer das gleiche Thema, das am Ende für den Durchbruch sorgt, ist, wie schaffen Sie die Brücke von der Informatik-Theorie hin in die Anwendungspraxis? Und der Durchbruch, und für das Beispiel dieser Plattform jetzt für die Halbleiterindustrie, die heißt bei uns Atinia, ist eine gemeinsame Entwicklung von Palantir und von Merck. Bei dieser Plattform war es essentiell, dass die Forscherinnen und Forscher, die wirklich mit der Chemie zu tun haben, den Nutzen nicht nur erkennen, sondern dass sie wirklich eine Begeisterung für diese Plattform entwickeln. Und das war so der erste Schritt, war Chemiker müssen diesen Effekt sehen. Und der zweite Schritt war dann unsere Kunden, die eben Daten sehr stark in vertikalen Silos gesehen haben, eben auch aus Vertraulichkeitsgründen und aus historischer Entwicklung dann sagen, das Kombinieren von Daten über verschiedene Prozessschritte hinweg bringt einen Mehrwert, wenn sie diese Barriere durchbrechen. Und dann die Spezialisten, die mehr von der inhaltlichen Seite kommen, offen für diese Veränderungen sind und diese Veränderungen mittreiben. Und dann haben die Informatikerinnen und Informatiker natürlich eine weit offene Tür, dann für Optimierung zu sorgen. Und das begeistert. Also das begeistert wirklich. Ich kenne noch die Zeit, in der so die IT waren, die in der einen Ecke des Geländes und der Rest war woanders. Und dazwischen gab es irgendwie so ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Umfeld. Das war eine nicht immer erfreuliche Phase. Und wenn man jetzt sieht, wie Menschen, die eigentlich auch aus der Richtung kommen könnten, im Labor sagen, oh, da nimmt mir irgendwie ein Algorithmus die Arbeit ab, ich mache viel weniger Experimente. Wenn die genau das Gegenteil sehen und sagen, ich kann viel besser Experimente machen, weil ich nicht so viele Fehlversuche habe, das macht Freude. Also es macht richtig Spaß zu sehen. Ich glaube, das ist der Durchbruch, bei dem am Ende KI einen echten Nutzwert erzeugt.
Vor diesem Durchbruch stehen ja viele Unternehmen noch davor. Also die haben ihn ja noch nicht erreicht. Wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen in Deutschland repräsentativ befragt, KI überhaupt einsetzen, dann liegt man so bei 10-15%. Also die Großen natürlich, wie Sie, aber die Kleineren, der Mittelstand, oft noch nicht. Was Würden Sie denen raten, wie geht man so ein Thema an? Wie kann man KI organisatorisch sinnvoll aufhängen oder wie sollte man es sinnvoll aufhängen, damit es tatsächlich diese Effekte dann auch erzielt, die Sie gerade besprochen haben, dass man nicht irgendwie da hinten sitzen die Techies, die machen was mit Daten und das kommt bei mir sozusagen in der Produktion nicht an. Wie kann man das denn sinnvoll so aufhängen, dass es die besten Effekte bringt? Was würden Sie denn den kleinen und mittleren Unternehmen da raten?
Ja, da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Ich will jetzt auch nicht ins irgendwie zum Ratgeber für alle mich postieren, weil ich glaube, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Die Lösung, die wir hier verwendet haben, ist, dass wir von drei Seiten das Thema angehen und nicht sagen, da gibt es irgendwie IT und die macht alles. Das ist mit Sicherheit der falscheste Ansatz von allen, sondern wir haben einen zweiten Blickwinkel aufgebaut, eine Organisation, die sich mit Daten beschäftigt, unabhängig von Tools, und dann eben gemeinsam mit der IT die richtigen Plattformen aussucht, wie die Daten bearbeitet werden können, aber erstmal den Datenschatz im Unternehmen systematisiert an Stellen, wo wir vielleicht Korrekturbedarf haben, eingreift und dann Nutzwert von Daten auch sichtbar macht. Und dann gibt es eine dritte Dimension, das ist die Geschäftsdimension. Und da haben wir eine Organisationsstruktur entwickelt, wo wir normalerweise irgendwie in Materialkategorien oder Equipment-Kategorien denken. Da gibt es eine Organisation, die heißt Digital Solutions bei mir im Electronics-Sektor. Und die kümmert sich darum, wie kann ich durch digitale Lösungen Kundennutzen schaffen. Und das entwickeln die entweder gemeinsam mit dem Kunde oder es kommt von uns und wird vorgestellt. Und dann kommen so Dinge wie Artinia raus, das wir dann aber separat in eine Organisation geführt haben, weil es eben für den Kunde auch ein neutraler Partner sein muss und nicht Teil des Materialherstellers sein darf. Und deswegen, diese drei Dimensionen müssen Sie irgendwie im Kräftespiel managen. Und das ist gut, wenn auch für die IT gut, wenn man dann nicht erwartet, dass die IT alle drei Dimensionen auf einmal lösen kann, weil sie kann es faktisch nicht. Und dann kriegen Sie auch Akzeptanz in die Organisation rein und bekommen auch sehr spannende Arbeitsgebiete, die nicht irgendwie in großen Organisationen dann auf der fünften Ebene sind, sondern sehr dicht an den Themen dran sind, immer dicht in der Geschäftsstruktur oder in der Konzernstruktur wie die Datenorganisation. Und sie können sich dann auch erlauben, durch diese übergreifenden Strukturen dort sehr erfahrene und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, was, wenn sie es sehr stark zerteilen, natürlich nicht möglich ist. Dann macht jeder so ein bisschen. Und wie wir in der Informatik überall sehen, Halbwissen ist dann nicht immer ein ganz guter Ratgeber. Da ist schon ganz gut, wenn jemand auch wirklich Experte in einem Gebiet ist. Und dann können sie natürlich, da ist ein großes Unternehmen natürlich ein Vorteil, weil ein großes Unternehmen deutlich mehr Substanz bietet und sich das auch leisten kann.
Sie hatten ja gerade das Thema Daten angesprochen, Herr Beckmann. Wir sprechen gerade auch mit vielen Unternehmen über Themen wie Datenstrategien. Wie wird eine gute Datenbasis geschaffen? Da fallen dann Schlagworte wie Data Lakes und so weiter und so fort. Was ich immer beobachte, ist, dass viele Unternehmen sagen, okay, wir sammeln jetzt erstmal alle Daten, tun die zusammen, vielleicht aus verschiedenen heterogenen IT-Systemen heraus und dann schauen wir mal weiter. Unter anderem können wir damit vielleicht irgendwie maschinelles Lernen oder KI machen. Wie ist denn da Ihr Ansatz? Gehen Sie von den potenziellen Use Cases aus, also von der Frage, was kann ich denn mit den Daten vielleicht machen? Oder sagen Sie auch erstmal, wir sammeln mal, tun mal alles zusammen und dann schauen wir mal, was man damit alles Nützliches tun kann?
Ja, es gibt noch einen dritten Weg, und ich komme da gleich drauf hin. Der alte Weg, ich meine es jetzt nicht respektierlich, aber der Weg, der klassische Weg, ist, der bezieht sich ja immer auf eine sehr präzise Formulierung von Datenstrukturen. Und dieser Weg führt, wenn man da sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt, in einige Probleme rein. Also der klassische Weg kommt, da war ja IT irgendwann mal sehr stark fokussiert auf Finanzen, Logistik. Da wollen sie natürlich exakte Informationen haben, da können sie nicht davon sagen, meine Bilanz ist 90% korrekt, das hilft dann nicht. Da brauchen sie präzise Informationen. Wenn Sie in Optimierungsalgorithmen und in der Bildverarbeitung, da sind jetzt präzise Informationen nicht das Maß aller Dinge. Da brauchen Sie ungefähr richtige Informationen, aus denen die richtigen Schlüsse ziehen. Und das ist eine andere Philosophie. Und diesen Wechsel hinzubekommen, das ist die Kunst einer Datenstrategie und nicht dass der nächste Ansatz, ein Unternehmensdatenmodell mit allen präzisen Strukturen zu schaffen, wie es in den 90ern irgendwann mal Mode war. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und dann kommen Sie zu dem Punkt, wo Sie Daten erfassen, auch generieren und Daten verfügbar machen, noch ohne den Use Case, durchaus wichtig, und dann schauen, was kann ich damit machen. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, wo Sie sich einen sehr anspruchsvollen Use Case überlegen, der erstmal nicht lösbar erscheint, und sagen, wie komme ich denn zu den richtigen Daten für diesen Use Case? Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel, speziell im Umfeld Smart Manufacturing ist das ein Thema. Wenn Sie früher eine Anlage aufgebaut haben, haben Sie vorher überlegt, welche Prozessparameter muss ich überwachen und an welcher Stelle des Prozesses erfasse ich die. Und haben Sie gesagt, an der Stelle muss ein Druck erfasst werden, dann eine Temperatur, weil das ist genau meine Rezeptur, verlangt das. Heute, jetzt ein bisschen flapsig formuliert, pflastern Sie die Anlage zu mit Sensoren und dann gucken Sie im Nachhinein, was lerne ich denn aus dieser Sensorik und das, die Sie da haben? Da erkennen Sie vielleicht Zusammenhänge, an die Sie bei der Rezeptur nie gedacht haben. Ganz andere Vorgehensweise. Und da ist eben diese Denke, ich bin auch mal bereit, quasi mehr Daten zu erzeugen, als ich jetzt unmittelbar bräuchte, das ist wichtig, aber eben bei den Daten nicht immer nur an diese alte Denke, strukturierte Daten, exakt geben die Wirklichkeit wieder. Sie müssen auch bereit sein, ungefähr richtige Daten zu nutzen. Das Beispiel, was da eigentlich die meisten überzeugt, ist, viele von uns, ich glaube, die allermeisten nutzen dann im Auto irgendwelche Stauprognosen in den Navis oder auf dem Handy in Google Maps. Das sind ja alles andere als präzise Daten. Und trotzdem ziehen wir die richtigen Schlüsse raus. Wenn wir das in der alten Welt versucht hätten zu generieren, das hätte nie funktioniert. Da hätten wir irgendwie an jeder Kreuzung eine Staukamera, die exakt den Stau misst. Und das wäre niemals machbar gewesen. Mit diesen ungefähren Daten haben wir viel größere Wirkung erzielt. Diese Logik verwenden wir.
Nun stehen ja viele Unternehmen und die Chemieindustrie, glaube ich, ganz besonders natürlich auch vor dem Thema, dass sie nachhaltig werden müssen. Ich glaube, da sind sich alle einig. Die Frage ist, wie können wir denn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zum Thema Nachhaltigkeit beitragen? Das Thema steht noch ganz am Anfang. Nichtsdestotrotz liegt da natürlich ein großes Potenzial, wie Unternehmen effizienter werden können, wie Unternehmen besser mit knappen Ressourcen umgehen können. Welche Ansätze oder gibt es schon Ansätze in Ihrem Unternehmen, wie Sie KI dafür einsetzen können?
Ja, also gibt es zahlreiche Ansätze. Ich fange jetzt mal in der Wertschöpfungskette ganz am hinteren Ende an. Wenn es uns gelingt, bestimmte Materialien beim Kunde, bei den Halbleiterherstellern zu ersetzen, die am Ende für effizientere Chips sorgen, für nachhaltigere Produktionsprozesse sorgen, und wenn wir diesen Ersatz schneller bewerkstelligen können, ist es ein erheblicher Hebel für die Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, der längste, den wir haben. Selbst wenn wir unsere eigene Nachhaltigkeit perfektionieren als Unternehmen, den Hebel, den wir haben, indem wir die gesamte Halbleiterindustrie nachhaltiger machen, die Top 100 Halbleiterhersteller sind alle bei uns Kunde. Also wenn wir diesen Hebel nutzen, dann ist, glaube ich, noch mehr Effekt erzielt. Und da gibt es Beispiele, auch da mal ein Beispiel, das wir veröffentlicht haben mit Micron, wo wir an neuen Ätzgasen arbeiten, die einen besseren Nachhaltigkeitsfußabdruck haben. Dann haben wir gerade gestern veröffentlicht eine Kooperation mit Intel in Deutschland für Nachhaltigkeit. Also da haben wir einen immensen Wirkhebel auf Nachhaltigkeit. Dann kommen wir in den eigenen Beritt. Und da haben wir gerade über Smart Manufacturing gesprochen. Wenn es uns gelingt, die Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, ist das immer ein Hebel für Nachhaltigkeit. Also auch in dem Bereich haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen, die basieren eben auf den Optimierungsproblemen und Algorithmen, die ich vorhin beschrieben habe. Also alles Dinge, die mit KI unterstützt werden. Und dann kommt der Bereich der Forschung und Entwicklung. Weniger Experimente ist weniger Materialverbrauch. Also wir haben eine ganze Reihe von Elementen. Aber bis hin zu unserer Energie, Steuerung im Konzern, wenn Sie den Standort hier sehen, in Darmstadt, die Größe und die Komplexität, da können Sie Energieoptimierung nicht mehr mit Bordmitteln machen. Da brauchen Sie sehr komplexe Steuerungsalgorithmen, um hier für ein Optimum zu sorgen. Und das sind alles Dinge, wo KI Einzug hält.
Vielleicht noch mal kurz eine Frage zur Organisation der KI jetzt konkret in Ihrem Unternehmen. Sie sind ja ein großer Konzern mit Merck. Wie viele Beschäftigte haben Sie denn, diese so dem Bereich KI zuordnen würden? Und wo sind die denn organisatorisch aufgehängt? Gibt es da so eine Art KI-Chef?
Ja, also seit ChatGPT, glaube ich, jeder ist mit KI beschäftigt. Das war ja die Eingangsfrage. Da haben wir das sind alle in dem Bereich tätig, aber jetzt mehr ernsthaft. Wir haben in dem Data Office haben wir natürlich sehr spezifisch Know-how für KI, weil es da genau um die Frage geht, wie wir damit umgehen. Gibt es den KI-Chef, die KI-Chefin? Sicher nicht, weil es muss Handwerkszeug für viele werden, aber es gibt sicher ausgesuchte Spezialisten, die in dem Bereich tätig sind. Und da ist euch das Merck Data Office ist der größte Wirkhebel, aber auch in der IT haben wir eine Reihe von wirklich hervorragenden Spezialistinnen und Spezialisten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich würde mal sagen, wenn ich über den Gesamtkonzern mir eine Schätzung erlauben würde, würde ich als Informatiker sagen, so 500 sind wirklich in dem Bereich Spezialisten und davon sind vielleicht 50 Top-Spezialisten.
Spannend. Und wie wird sich das in Zukunft verändern? Also Sie haben so in etwa 60.000 Mitarbeitende in Ihrem Konzern. Wo soll die Reise dahin gehen mit der KI? Also mit der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Das würde ich unter das große Dach von vielen eben Digitalisierungsvorhaben legen, dass es einfach zum Esperanto im Unternehmen wird, dass wir dann nicht das irgendwo über den Zaun werfen und dann kümmere dich mal. Und wie das eben bei vielen Themen der IT eine schöne Entwicklung war über die letzten, ja, ich kann es über jetzt 34 Jahre überblicken, dass es von einem Spezialistenthema irgendwo in der Ecke des Geländes zu einem Thema wird, mit dem sich alle beschäftigen. Und deswegen legen wir auch sehr viel Wert drauf, unsere Forscherinnen und Forscher, die in der Chemie, Biologie, in der Physik tätig sind, eben auch zusätzlich mit KI-Wissen auszustatten und jetzt nicht nur mit Oberflächenwissen, sondern auch mit sehr konkretem Wissen. Da gibt es Beispiele, über die ich immer wieder begeistert bin, wenn sie dann irgendwo in ein Forschungslabor kommen und die Leiterin dieses Labors dann über ihren Austausch zum Quantencomputing, wie sie das eben einsetzen kann für Moleküldesign, spricht, da geht ihnen das Herz auf als Informatiker. Und das sind natürlich Dinge, die sich noch weiter entwickeln werden. Und auch im Bereich des Scale-Ups, wo wir die großen Produktionstechnologien entwickeln, da können Sie nicht mehr unterscheiden, sprechen Sie mit einem Chemiker oder sprechen Sie mit einem Informatiker. Da verschwinden die Grenzen und viele haben auch eine doppelte Ausbildung.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, nun haben Sie ja schon KI in vielen Feldern im Einsatz. Was denken Sie, kommt da auf uns zu? Kommen wir jetzt eigentlich jetzt erst ins goldene KI-Zeitalter? Geht's jetzt erst richtig los, weil wir jetzt alle verstanden haben, was die KI für uns tun kann? Die Maschinen sind leistungsfähig genug, die Daten liegen jetzt vor. Also geht's jetzt erst richtig los? Also und auf welche Anwendungen freuen Sie sich besonders, wenn Sie mal nach 10 Jahren nach vorne gucken?
Ja, jetzt mal vielleicht unabhängig von Merck gedacht, und ich komme nochmal auf Merck zurück, dann im zweiten Teil. Aber unabhängig von Merck gedacht, ja, das ist, ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen das goldene KI-Zeitalter. Wir sehen das ja, wie viele Menschen ja KI nutzen, ohne überhaupt zu wissen, dass es KI ist im Bereich der Bildverarbeitung auf ihren Handys und irgendwelche Filter in TikTok und Instagram. Da ist ja ist ja viel dahinter an Entwicklungen, die man sich so vor 20 Jahren, glaube ich, auch nicht mal erträumen konnte, dass das möglich ist auf einem Device, was man so in der Hand hält, dass sowas machbar ist. Ich erlebe das auch durch meine Rolle bei der Fraunhofer IGD in Darmstadt im Kuratorium. Alles, was im Bereich Visual Computing sich entwickelt, da entsteht ja ein enormes ein enormes weiteres Anwendungsfeld. Das ist so der Bereich KI quasi für alle. Und da sind wir jetzt im Bildbereich. Jetzt kommt der Sprachbereich noch stärker dazu. Das ist das, was wir mit ChatGPT im User Interface sehen. Und da wird es noch deutlich weitere Bereiche gehen. Das mich persönlich begeistert bei ChatGPT, vielleicht weniger, dass es mir Briefe schreiben kann, aber wenn ich überlege, wie schön es gewesen wäre, es zu haben in den 80ern, wenn es Programme schreibt, also dass man dann sagt, ich muss irgendeinen Algorithmus implementieren und dann kriegt man quasi den Entwurf von einem Chatbot. Das ist natürlich eine spannende Sache. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich dann in der Lehre tätig wäre, wie man dann unterscheiden soll, ob der das wirklich selbst programmiert hat oder die Studentin oder ob das von ChatGPT kommt. Das ist eine andere Diskussion. Also da glaube ich, da kommt so in der Nutzung die goldene Ära, weil die Verfügbarkeit einfach da ist. In den Unternehmen und dann vielleicht konkreter für uns ist genau diese Breitenwirkung, dass wir das weg vom Spezialisten-Nischenthema hin zum Allgemeinthema machen und sehr aktiv suchen, wo trägt es zu unserer Effektivität als Unternehmen bei, wo ermöglicht es vielleicht sogar neue Produkte. Und also nicht nur klassisch neue Produkte, Synthese von Materialien, sondern Plattformen, wie ich sie beschrieben habe. Wir haben immerhin zwei Plattformen Sie hatten uns als Chemie-Pharma-Unternehmen betitelt, dass wir zwei KI-basierte Datenplattformen als Produkt anbieten, ist vielleicht auch nicht für jeden sofort ersichtlich. Und deswegen trauen wir uns auch zu, uns dann als Wissenschafts- und Technologieunternehmen zu bezeichnen. Also das sind die Richtungen, die ich sehe, also ein Miteinander verschiedener Disziplinen, Chemie, Physik, Biologie, Pharmazie und Informatik.
Ja, Herr Beckmann, ganz herzlichen Dank für dieses super interessante Gespräch. Peter Buxmann und ich, wir melden uns Anfang Mai wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.